Predigt möchte ich uns einen Text lesen vom Ende des Johannesevangeliums. Jesus ist auferstanden und begegnet am See Tiberias noch einmal seinen Jüngern. Er hat ein gutes Frühstück. Ich hoffe, Sie hatten das auch heute Morgen schon. Ein gutes Frühstück und dann nimmt er sich noch einmal den Petrus zur Seite. Wir kennen diesen Dialog, wo Jesus ihn dreimal fragt, hast du mich lieb? Und danach, als dieses Gespräch zu Ende ist, das heißt, es ist noch nicht zu Ende, aber dieses Thema ist abgeschlossen, da sagt Jesus ab Vers 18, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du nicht wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber, um ihm anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Folge du mir nach. Danke, lieber Herr, dass du ein lebendiger Gott bist, ein Gott, der redet, der jetzt da ist. Öffne unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir recht hören. Amen. Der Predigttext war für mich jetzt eine Woche lang Herausforderung. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach so ein paar Dinge weitersagen, sozusagen aus der Werkstatt, das, was ich diese Woche so versucht habe zu verstehen. Ich lese uns aus Jeremia 20, die Verse 7 bis 13. Herr, du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen. Ja, das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden den ganzen Tag. Doch so oft ich zu mir sage, ich will nicht mehr an ihn denken, und nicht mehr in seinem Namen reden, wird es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr. Ja, ich habe das Gerede von vielen gehört, Schrecken ringsum. Zeigt ihn an. Wir wollen ihn anzeigen. Alle meine Freunde lauern auf meinen Fall. Vielleicht lässt er sich verleiten, sodass wir ihn überwältigen und unsere Rache an ihm nehmen können. Aber der Herr ist mir ein gewaltiger Held. Darum werden meine Verfolger hinstürzen und mich nicht überwältigen. Sie werden völlig zu Schanden, so oft sie nicht verständig gehandelt haben. Eine ewige Schande, die nicht vergessen wird. Und du, Herr, der Heerscharen, der du den Gerechten prüfst, Nieren und Herzen siehst, lass mich deine Rache an ihnen sehen. Denn ich habe dir meine Rechtssache anvertraut. Singt dem Herrn, lobt den Herrn, denn er hat die Seele des Armen gerettet aus der Hand der Übeltäter. Das ist in der Passion kein Text über Jesus. Kein Text,
über uns, der uns sagen würde, was wir tun sollen. Nein, es ist ein Text, der Situationen vor unserem Auge erstehen lässt, die weit zurückliegen. Und bevor wir in diesen Text hineinhören können, wollen wir einfach einmal versuchen, soweit das möglich ist, uns etwas diese geschichtliche Situation zu erschließen. Jeremia, dieser Prophet, den wir hier hören, ist Sohn des Priesters Hilkias. Der war Priester in Anatot. Anatot, ein Dorf, das Archäologen heute nicht eindeutig zuordnen können. Es gibt zwei verschiedene Vorschläge unter den Archäologen. Aber es war etwas nördlich, so 3-4 Kilometer nördlich von Jerusalem. Dort war der Vater von Jeremia Priester. Er kommt also aus frommem Haus. Und als junger Mann wird Jeremia von Gott berufen. Und Jeremia will das nicht. Er will nicht. Und sagt Gott, ich kann das nicht, ich kann nicht reden. Und Gott nimmt das gar nicht ernst. Gott geht darauf gar nicht ein. Gott sagt einfach, du sollst das, was ich dir sage, jedem, den ich dir zeige, sagen, fertig, aus. Jeremia wird berufen als junger Mann in Juda, also im Südreich, im 13. Regierungsjahr des Königs Josias. Das ist im Jahre 628, 627 vor Christus. Und dann erlebt er die letzten 5 Könige von Juda. Und dann erlebt er im 11. Regierungsjahr des Königs Zedekias, dass Jerusalem durch die Babylonier eingenommen und zerstört wird und Israel in die Verbannung geführt wird nach Babylon. Und ihm selber wird freigestellt, ob er mit will oder ob er bei diesem Rest in Jerusalem bleiben will. Jeremia bleibt in Jerusalem und erlebt, wie nach einiger Zeit dieser kümmerliche Haufe rebelliert gegen den König von Babel und dann nach Ägypten flieht und seine Zeitgenossen in Jerusalem nehmen ihn zwangsweise mit nach Ägypten und dort verliert sich die Spur vom Jeremia. Ein Mann, wenn wir so wollen, der zur Nachfolge Jesu, zur Nachfolge Gottes als Prophet berufen wird, völlig unabhängig, ob er will oder nicht. Und der von Anfang an sagen muss, Leute, es ist nicht mehr 11:55, noch eine Zeigerbewegung und es ist fertig. Und er erlebt, wie alle seine Zeitgenossen ihm zum Feind werden, ihn nicht ernst nehmen, wie das, was Gott durch ihn sagen will, noch einmal das Volk aufrütteln, eine allerletzte Chance noch einmal zu nutzen. Jeremia muss zusehen, wie das alles umsonst ist. Die Theologen haben dem Jeremia, der kein einfacher Prophet zum Lesen ist, sie haben 5 Konfessionen ausgemacht. So bezeichnen das die Theologen in ihrer Literatur. Eigentlich sind das 5 Klagegebete. Es gibt ja vom Jeremia auch die Klagelieder. Dort wird geklagt über den Untergang Jerusalems, Israels. Aber diese 5 Klagegebete, das sind ganz persönliche Klagegebete vom Jeremia. Und das, was wir jetzt gelesen haben, ist das letzte dieser 5 Klagegebete. Und um das richtig einzuordnen, hätten wir eigentlich bei Kapitel 18 beginnen müssen. Dort sagt Gott zum Jeremia: Jeremia, geh mal runter zum Töpfer und guck dem zu und ich will dir dort was sagen. Und dann sieht Jeremia, als er dort reinguckt und der Töpfer auf seiner Scheibe ein Gefäß macht, wie das Gefäß misslingt. Und der Töpfer patscht das einfach wieder zusammen und macht das neu. Und Gott sagt ihm: So bin ich eigentlich für Israel. Ich bin souverän. Ich kann machen, was ich will. Und dann in Kapitel 19 sagt er zum Jeremia: Jeremia, kauf dir einen Krug. Und dann nimm dir die Ältesten der Stadt, die Ältesten unter den Priestern und geh mit ihnen raus durchs Scherbentor. Und dort rede zu ihnen mein Wort. Und dann nimm diese Krüge und schmeiß sie ins Tal. Und zeig ihnen nochmal ganz deutlich, das Gericht kommt. Und dann geht Jeremia in den Tempel und sagt es dort nochmal. Und dort im Tempel ist Paschur, ein Priester, der Oberaufseher. Der lässt sich das nicht gefallen. Der schnappt sich den Jeremia, schließt ihn in den Stock ein, verwahrt ihn. Und als er ihn am nächsten Tag freilassen will, hat Jeremia auch ein Gerichtswort für ihn persönlich. Das ist unmittelbar vor unserem Text. Man hat den Eindruck zunächst einmal, wenn man das liest, das berührt den Jeremia gar nicht. Er ist einfach von Gott beauftragt. Und jetzt sehen wir, er ist sehr wohl persönlich involviert. Zutiefst involviert. Herr, du hast mich betört. Man könnte vielleicht nicht die Übersetzung, aber was damit gemeint ist: Gott, du hast mich über den Tisch gezogen. Du hast mich verarscht. Du hast mich ausgetrickst. Und ich habe mich austricksen lassen. Du hast mich überwältigt. Und ich bin zum Gespött, zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Ja, so oft ich all das anprangern muss, was dir in deinem Volk nicht gefällt, ernte ich Spott und Hohn. Und dann sagt Jeremia: Ich habe mir vorgenommen, ich gebe es einfach auf. Ich mache es nicht mehr. Ich mache nicht mehr mit. Ich kann nicht mehr. Und dann muss er bekennen: Als ich das versucht habe, da habe ich gemerkt, es geht gar nicht. Das treibt mich so um. Das ist in mir so lebendig. Er beschreibt das in diesem Bild. Es ist wie brennendes Feuer eingeschlossen in meinen Knochen. Und ich habe mich vergeblich abgemüht, das auszuhalten. Ich kann nicht mehr. Das gibt es. Das gab es damals, einen Jeremia, den Gott berufen hat und der hatte den Eindruck: Mein Leben geht kaputt. Ich habe da vorgestern nicht nur einen Krug ins Tal geworfen und zerscheppert. Mein Leben geht kaputt. Ich halte das nicht mehr aus. Bei uns ist das ja in der Regel natürlich, wir haben auch große Probleme und wir könnten uns unser Leben viel schöner vorstellen. Aber mir ist das diese Woche in der Vorbereitung deutlich geworden: So kann Nachfolge auch aussehen. Nachfolge, so wie wir das praktizieren, so wie wir das gewöhnt sind, sind unsere tolle Entscheidungen: Ich will Jesus nachfolgen. Und was wir praktisch tun, ist ganz häufig einfach einen Lebensstil wählen, der nach unserer Idee so ein bisschen fromm ist. Und wenn wir merken, es wird zu eng, dann können wir das noch ein bisschen lockerer machen. Jeremia wird die Erfahrung zugemutet, so ist Nachfolge nicht. Nachfolge ist nicht davon abhängig, ob es dir gut geht. Nachfolge ist nicht davon abhängig, ob dein Leben zu deiner Selbstverwirklichung führt. Ob deine Karriere gelingt. Nachfolge ist für Jeremia bockelhart. Er muss tun, was Gott sagt, obwohl sich alles in ihm dagegen sträubt. Ich habe mich gefragt, wie einfach mache ich mir's mit meiner Nachfolge. Nachfolge kann Zumutung sein. Und dann kann das sein, dass mir die Gedanken gar nicht so fremd sind. Komm, ich gebe es auf. So will ich nicht. Und Jeremia merkt, dort, wo ich Gott begegnet bin, dort, wo Gott zu mir gesprochen hat, dort, wo Gott mich beauftragt, ich kann es gar nicht lassen. Es geht ihm so wie dem Johannes und dem Petrus, als sie in Israel in Apostelgeschichte 4, als sie vor dem Hohen Rat stehen und ihnen verboten wird, weiter von Jesus zu erzählen. Dann sagen die beiden, also ihr könnt selber entscheiden und unterscheiden, ob man euch gehorchen soll oder Gott mehr gehorchen soll. Aber wir können es nicht lassen, das zu sagen, was wir gehört und gesehen haben. Und auch Paulus weiß, ein Lied davon zu singen. Es ist mein Job, mein Auftrag, das zu tun. Das steht nicht in meiner Beliebigkeit. Und Jeremia hat den Eindruck, ich zerbreche. Es geht nicht mehr. Und im Vers 10 geht es noch weiter, wenn er sagt, ich habe ja das Gerede von vielen gehört. Sie sind gegen mich. Und dann kommt, alle meine Freunde lauern auf meinen Fall. Es sind nicht nur so die allgemeinen Bewohner in Jerusalem. Enosh Shalom steht hier. Das sind Menschen des Friedens, müsste man diese beiden Worte eigentlich übersetzen. Friedensmenschen. Also Menschen, mit denen er sehr vertraut, eigentlich am liebsten so beim Gläschen Wein samstagabends zusammensitzen würde. Auch meine Freunde. Auch Menschen des Friedens, die ich eigentlich bräuchte als Rückhalt. Auch die wollen mich zu Fall bringen. Nachfolge. Nein, das ist nicht immer einfach. Ist nicht immer nur eine Frage des Lebensstils. Ist nicht nur eine Frage, ob ich Lust habe, sonntagmorgens aufzustehen. Nachfolge kann so hart sein. Und für all diejenigen, die vielleicht in so einer Situation sich gerade vorfinden, dass es hart wird, dass ich den Eindruck habe, ich kann nicht mehr, ist offensichtlich in den Augen Gottes kein Kriterium über die Qualität meiner Nachfolge. Vielleicht ist das nicht immer Trost, aber es ist so. Manchmal mutet Gott mir Dinge zu. Manchmal mutet er brutal viel zu. Ich weiß nicht, ob Jeremia das hätte erklären können. In Vers 11 und 12 kommt es zu einem Blickwechsel in diesem Klagegebet. Jeremia sagt, aber der Herr ist mir, die Elberfelder übersetzt das, ein gewalttätiger Held. Der Herr ist mir ein gewalttätiger Held. Darum werden meine Verfolger hinstürzen und mich nicht überwältigen. Sie werden völlig zuschanden werden, weil sie nicht verständig gehandelt haben. Eine ewige Schande, die nicht vergessen wird. Du, Herr der Heerscharen, der du den Gerechten prüfst, Nieren und Herzen siehst, lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Der Blickwechsel auf Gott, und dann sieht er in seiner Niedergeschlagenheit, da hat sich emotional vermutlich noch überhaupt nichts verändert. Aber wenn Jeremia auf Gott schaut, dann kann er sagen, du bist mein Held. Du bist mein Held und du wirst die alle platt machen. Das ist etwas, was unserem frommen Denken nicht so sehr gefällt. Wir denken so schnell, naja, Jeremia, eigentlich müsstest du die lieb haben. Eigentlich müsstest du mit denen barmherzig sein. Eigentlich müsstest du denen vergeben. Wisst ihr, ich glaube, das ist einfach nur Träumerei, wenn wir uns das sagen. Das können wir uns leisten, in manchen Momenten unseres Lebens so zu denken, weil es uns ja nicht wirklich an viel fehlt. Aber wenn es keine Gerechtigkeit gibt, wenn nicht sichergestellt ist, dass jeder Frevel, jede Untat, jeder Angriff gerecht gerichtet wird, dann ist mit meiner Möglichkeit, andere auszuhalten, anderen zu vergeben, nicht so weit her. Und das wissen die Menschen des Alten Testaments viel deutlicher, viel klarer wie wir heute. Das mit der Rache ist nicht etwas, was ins Alte Testament gehört und im Neuen Testament nicht mehr denkbar wäre. Nein! Wenn es Gerechtigkeit nicht gibt, wenn Untaten nicht zur Rechenschaft gezogen werden und gerichtet werden, dann ist alles Gerede von Liebe einfach für die Tonne. Hat nichts mit der Realität zu tun. Und wir müssen das vielleicht wieder neu lernen, wenn wir im Neuen Testament dazu aufgerufen sind, Feinde zu lieben. Dann geht voraus, dass Jesus sagt, ich habe euch gerechtfertigt. Eure Gerechtigkeit ist schon passiert. Da geht es nicht darum, dass Jesus sagt, seid ein bisschen nobel zu den anderen und so. Nein, das können wir nicht beliebig lange. Das ist absolute Illusion. Ohne Gerechtigkeit, ohne dass all das Unrecht, das in dieser Welt geschieht, auch jedem von uns geschieht, und da sind wir ja in der Regel sehr sensibel, das wird gerecht gerichtet. Und das, was vorbildlich ist hier bei Jeremia, ist, er sagt, meine Rache steht bei dir, Gott. Überprüft mal eure Gedanken, wenn es keiner sieht und keiner hört. Und ihr denkt, also dem Arbeitskollegen, dem könnte ich jetzt mal, dem Nachbarn, das sind ja gar keine Gedanken, die uns so fremd sind. Gut, wenn wir dann wieder im Gottesdienst sitzen, dann wird das alles wieder schön gebügelt. Aber das ist sehr viel näher am Leben. Das ist sehr viel realer. Und Gott ist kein Träumer. Gott weiß, dass er dafür, und das sagt er uns ja in seinem Wort zu, dass er für Gerechtigkeit sorgt. Und Jeremia sagt, das habe ich verstanden. Und meine Rache nehme ich nicht selber in die Hand, sondern das, was ich rächen möchte, Gott, das ist bei dir. Das wäre ein erster Schritt, den ich lernen muss, wie ich umgehen lernen will, auch mit den Dingen, die auch mir in meinem Denken gar nicht so fremd sind. Rache zu üben, Gerechtigkeit einzufordern. Und dann schließt dieses Klagegebet im Vers 13, singt dem Herrn, lobt den Herrn, denn er hat die Seele des Armen gerettet aus der Hand der Übeltäter. Vielleicht ist noch gar nichts passiert. Vielleicht ist Jeremia noch gar nicht am Ziel. Aber er macht es wie Miriam. Wie Miriam in 2. Mose 15. Da ist Israel, Tobias hat uns das vorher erzählt, Israel unter Gottes Führung durchs Schilfmeer gezogen. Und auf der anderen Seite, da singen Mose und Aaron ein Lied. Sie verleihen ihrer Freude über diese Rettungstat Gottes Ausdruck in einem Lied. Und als sie fertig gesungen haben, dann lesen wir dort in 2. Mose 15, da nimmt Miriam, die Schwester der beiden, ein Tamburin und tanzt mit den Frauen im Kreis und ruft sie wahrscheinlich so ähnlich wie zu einem Refrain dazu auf, dieses Lob mit einzustimmen, das zu verstärken, weil Gott so wunderbar geholfen hat. Da ist Israel noch nicht im verheißenen Land und da kommen noch manche schwierige Etappen, aber sie loben Gott darüber, dass er sie gerettet hat. Ich habe eingangs aus dem Johannesevangelium gelesen, Nachfolge. Das sagt Jesus dem Petrus, als er ihm sagt, wie das mit ihm ausgehen wird. Petrus, jetzt bist du so voll Tatendrang, voll dabei, aber es wird am Ende anders sein. Andere werden über dich bestimmen. Und er deutet ihm an, dass es mit ihm ein Ende nimmt, wie er sich nicht wünschen wird. Aus außerbiblischen Quellen haben wir Hinweise darauf, dass Petrus in Rom gekreuzigt worden ist. Und manche dieser Quellen sagen, Petrus hat sich umgekehrt mit dem Kopf nach unten kreuzigen lassen, weil er sich für unwürdig gehalten hat, so zu sterben wie sein Herr. Aber Jesus sagt nicht, Petrus, ich schicke dir jetzt einen Psychotherapeuten vorbei, der dir da ein bisschen hilft, mit dieser Perspektive fertig zu werden. Sondern Jesus sagt zum Petrus, Petrus, ich sage dir das jetzt nicht, damit du jetzt da dich drin vertiefst und darüber nachgrübelst, sondern was ich dir sage ist, folge mir nach. Das ist dein Auftrag jetzt, folge mir nach. Und dann sieht Petrus den Johannes da vorbeikommen. Und sofort hat er ein anderes Thema. Eben noch ging es um sein Ende. Und er sieht aus dem Augenwinkel den Johannes und sagt, Jesus, was ist denn mit dem? Und Jesus sagt ihm, Petrus, und wenn ich wollte, dass der am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, ist nicht dein Problem. Was geht's dich an? Folge du mir nach. Mir geht's da manchmal so wie im Petrus, dass ich mich so schnell rausbringen lasse. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja? So schnell mich ablenken lasse. Da gibt's jemand und sofort, was hat der für Probleme und wie müsste man die lösen und so. Und Jesus hat eigentlich nur gesagt, Harald, ich habe einen Job für dich. Folge mir nach. Und ich bin so schnell woanders. Nachfolge, ein herausfordernder Weg. Glücklicherweise ist nicht jedem ein Weg beschieden wie dem Jeremia. Ich bin dankbar geworden dafür, dass mein Weg leichter ist. Aber ich ahne etwas davon, dass Nachfolge nicht meine Vorstellungen sind. Hinter Jesus hergehen heißt, so wie dieser Sonntag heißt, meine Augen schauen auf den Herrn. Und wenn ich dem nachfolge, dann heißt das, ich gucke, wo der mir vorausgeht. Und dann kann, das zeigt mir dieser Jeremia-Text, dann kann es hart werden. Dann kann es mühsam werden. Dann kann es sogar so werden, dass ich sagen muss, sorry, ich kann nicht mehr. Und das heißt nicht, dass etwas mit meiner Nachfolge nicht stimmt. Jeremia zeigt mir, es kann auch so tief runtergehen. Aber auch das andere will ich von Jeremia lernen, mich immer wieder daran erinnern zu lassen, Gott ist mein Held. Mein Held, der die anderen platt machen kann. Der für Gerechtigkeit sorgt. So wie er in meinem Leben für Gerechtigkeit, mir Gerechtigkeit geschenkt hat. Und dann will ich es Jeremia nachmachen und andere auffordern, lobt mit mir diesen Gott, der solche Dinge tut. Ich will ihm nachfolgen. Amen.